Ja, also willkommen zur letzten Sitzung des Semesters. Ja, ein bisschen was habe ich noch vor. Irgendwas muss man ja auch mal in der Prüfung fragen können. Also wir haben noch offen zunächst mal den P-Space-Härtebeweis für Erfüllbarkeit in K. Also. Die Idee war ja Reduktion von TQBF und wir hatten uns letztes Mal klar gemacht, so eine Formel in TQBF, die, nein, eine Formel in QBF, also eine quantifizierte boolesche Formel, gut, eine geschlossene, nur für solches TQBF definiert, die ist in TQBF, mit anderen Worten, die evaluiert zu wahr, genau dann, wenn Phi einen Quantorenbaum hat, ja, also so ein Quantorenbaum ist gewissermaßen für eine quantifizierte boolesche Formel ein Zeuge für ja, Wahrheit, genauso wie die Angabe einer erfüllenden Belegung Zeuge für die Erfüllbarkeit einer propositionalen Formel ist, einer rein propositionalen Formel. Nicht? Und ich wiederhole nochmal das Beispiel, was wir hatten, nicht? Das war diese Formel hier, für alle x existiert ein y, sodass x äquivalent zu nicht y ist. Ja, dann male ich dazu mal den Quantorenbaum hin, ohne jetzt die formale Definition zu wiederholen, die man anhand des Bildes aber hoffentlich auch raten könnte. Also der Quantorenbaum, der hat das reicht. Also der Quantorenbaum, der hat, wenn es n Quantoren gibt, n plus 1 Ebenen, hier gibt es zwei Quantoren, also hat er drei Ebenen, die Wurzel mitgerechnet. In jeder Ebene wird die Valuation einer weiteren Variable, also immer der gerade dort quantifizierten Variablen bestimmt. Hier in der Wurzel ist zunächst mal keine Variable bestimmt. Und gut, die Verzweigung des Baumes, die entspricht halt immer den Quantoren. Ja? Also wenn ich ein Existenzquantor zu packen habe, dann muss ich immer nur einen Wert, also einen Zeugen praktisch für den Existenzquantor angeben, also wahr oder falsch. Wenn ich einen Allquantor sehe, dann muss ich alle möglichen boolschen Werte ausprobieren. Gut, das sind nur zwei, also habe ich da an der Stelle Verzweigungsgrad 2, wo ich also links und rechts jeweils die beiden möglichen Werte ja nicht ausprobiere, sondern zeige, dass es in beiden Fällen hinhaut. Ja, das heißt also, hier habe ich erstmal für diese Formel hier oben in Ebene, wie wollte ich die Ebene nummerieren? Die Ebenen wollte ich nummerieren, hier am Anfang mit 0. Ja. Das hier ist Quantor 1, das ist Quantor 2. Ja. Dann kommen hier also Ebenen 1 und 2 für diese beiden Quantoren. Hier habe ich also, sagen wir mal, wie rum wollte ich es machen, links falsch, rechts wahr. Ja, das sind die beiden Werte, die für x, die ich ausprobiere. Nicht? Also hier habe ich mein Quantor für alle x, für den ich jetzt gerade hier einen Zeugen suche. Das heißt, ich brauche einen Zeugen für falsch und einen für x gleich wahr. Und naja, dann habe ich ein Existenzquantor, existiert y. Da muss ich also jedes Mal nur einen angeben, der es halt tut. Da habe ich also immer nur einen Nachfolger. Gut, hier gebe ich dann mal an wahr und hier gebe ich an falsch. Und ich muss dann immer überprüfen, dass hier am Ende tatsächlich meine Formel unter den Quantoren, dass die erfüllt ist durch die Valuation, die ich mir aufsammle, indem ich von der Wurzel aus zu diesem Blatt hinlaufe. Also hier habe ich was x gleich wahr und y gleich falsch. Gut, das haut offenbar hin. Ja, und hier habe ich x gleich wahr und y gleich falsch und auch das haut hin. So, nicht? Das heißt also, so ein Zeuge für Wahrheit einer geschlossenen QBF-Formel ist so ein Quantorenbaum. So, jetzt kommt also die Idee für unsere Reduktion von TQBF auf Erfüllbarkeit in Modallogik. Gehen wir einmal das große Prinzip an. Also ich habe ja gegeben, so eine geschlossene, quantifizierte boolesche Formel in Pränexer Normalform, also mit allen Quantoren vorne. So, wir haben uns letztes Mal nochmal erinnert, wie man generell Formeln mit Quantoren in Pränexer Normalformen bringt. Das funktioniert genauso wie in Gloin. Ja? So, zu so einem Ding konstruieren wir jetzt eine modale Formel. Ja, das ist klar, dass die Reduktionsfunktion so aussehen muss. Ja, denn also Reduktion von einem Problem aufs andere nimmt sich eine Instanz des zu reduzierenden Problems, das ist in diesem Falle TQBF, und bildet sie ab auf eine Instanz des Problems, auf das reduziert wird. Das ist also hier Erfüllbarkeit modaler Formeln, also rauskommen muss eine modale Formel, die nennen wir mal F phi. So, und das bauen wir so, dass Phi hat einen Quantorenbaum, das kürze ich mal frech mit QB ab. Genau, dann wenn F von Phi erfüllbar ist. Und das werden wir natürlich so machen, dass wir aus einem Modell von F Phi einen Quantorenbaum extrahieren können. So. So, das ist das Globale und jetzt kommt the nitty-gritty. Ja? Also jetzt schreiben wir hier diese Formel hin und nachdem man die Formel gesehen hat, die exponentielle Größe des Modells erzwingt, die durchaus ziemlich ähnlich ist zu dieser hier, wird man ahnen, dass das man so gerade eben auf eine Tafel passen wird, ja, wenn überhaupt. So, gucken wir mal. Also. So, f phi ist jetzt gleich, ich schreibe es mal als eine Liste von Axiomen, gemeint ist natürlich f von phi ist die Konjunktion dieser Dinger und diese Axiome nummeriere ich durch. Die Idee ist dieselbe wie schon in der Übung. Ich habe hier die nullte Ebene. Wie hatte ich die in der, es kann sein, dass es jetzt genau umgekehrt formuliert ist wie in der Aufgabe, aber ich muss dann bei meiner Notation aus dem Skript bleiben. Also die Ebenen, die beschreibe ich jetzt durch Qs. Ich glaube, in der Übung waren es Ps. Ja? Okay, kriegen wir irgendwie im Kopf umgedreht. Ja, also es ist besser, als wenn ich jetzt hier gleich dauernd ins Schleudern komme, weil ich aus dem Skript dann falsch notiere. Also, das ist Q0. Hier ist Q1. Hier ist Q2, das ist so meine Idee an dem Ganzen. Und wiederum dient das dazu, das eben auch in S4 erfüllbar zu machen. Da haben wir gleich so ein stärkeres Resultat für K alleine könnte man sich die Qs auch sparen. So. Also. Erstens sagen wir Q0. Also Q0 heißt so, wir sind an der Wurzel. Ja, also der erfüllende Zustand ist die Wurzel unseres putativen Quantorenbaums. So, das war schön einfach. Okay, fein. Zweitens. Also zweitens will ich sagen, ich bin nie in mehr als einer Ebene gleichzeitig. Ja, gut, das kriegen wir auch noch hin. Da müssen wir wieder unseren Parameter hier, das n ist jetzt hier die, haben wir das irgendwo gesagt, das n ist hier festgelegt. Ne? Das ist natürlich die modale Tiefe nachher, gleichzeitig ist es die Anzahl der Quantoren hier. So. Also, bis Tiefe n, ja, das hier ist also unsere Box, nicht, die also sagt, also bis zu n Boxen nacheinander heißt das immer, soll gelten ein bisschen komisch formuliert hier. Also, Achso, ist doch ganz richtig. Wenn ich in Ebene QI bin, dann lieber dahinter. So, dann habe ich hier eine Konjunktion über alle anderen Js laufend von, nicht 1 bis n, sondern von 0 bis n über nicht QJ. Also wenn ich in einer Ebene QI bin, dann bin ich in keiner anderen. Ja? So, das Ganze von i gleich 0 bis n. Nicht? Das sind also n Axiome. So. Drittens, so jetzt müssen wir sicherstellen, dass unser Baum den richtigen Verzweigungsgrad hat. So, fangen wir erstmal an mit den Existenzquantoren. Ja, also bei den Existenzquantoren müssen wir sicherstellen, dass der Baum mindestens eins verzweigend ist. Mir ist es im Grunde egal, ob er mehr als eins verzweigend ist. Also ich kann ja, wer unbedingt mehr als einen Zeugen für Existenz angeben will, der soll das halt tun. Ist ja nicht schlimm. Das heißt, wir verlangen nur, es gibt überhaupt erstmal einen Zeugen. Das heißt, es gibt einen Nachfolger in der nächsten Ebene. Das heißt also, wenn ich nach i Schritten in Ebene QI bin, dann muss ich in einem Schritt Ebene QI plus 1 erreichen können. So, nicht? Und der eine, den ich dann erreiche, das ist mein Nachfolger im Quantorenbau. Das Ganze für i gleich 0 bis, aufpassen, nur bis n minus 1 natürlich. In der Entenebene brauche ich keinen Nachfolger mehr. Und für den Fall, dass Q was? QI plus 1, also der nächste Quantor, den ich jetzt belegen muss, also dessen Variable ich jetzt belegen muss, der ist gleich Epsilon. So, das ist der Fall. Okay, dann ist es unschwer. Ja? Das zweite, dieses hier?
Genau, also beim Plätzchen, nicht beim N. Also, ja, doch.
Ja, ne? Also bis in tiefe N, genau. So, von der Wurzel aus gesehen natürlich. Ja. So, und naja, dann kann man ungefähr raten, wie es aussieht für den anderen Fall, dass ich also jetzt als nächsten Quantor einen Allquantor vor mir habe. Da muss ich eben sicherstellen, erstens, dass es zwei Nachfolger gibt und zweitens, dass die mir auf die beiden möglichen Weisen die Variable, die gerade dran ist, belegen. Die wird dann überhaupt jetzt zum ersten Mal in der Formel erwähnt, die Variable. Und zwar, wiederum sagt das also von der Struktur her das gleiche wie hier. Ja, wenn ich also nach i Schritten in Ebene i bin, dann komme ich im nächsten Schritt in Ebene QI plus 1 und belege dort X, was? XI plus 1, genau, mit wahr. Und ebenfalls, ja, das wird eng. Ebenfalls komme ich alternativ in Ebene QI plus 1 und XI plus 1 wird da falsch. So. Das garantiert mir also diese beiden Nachfolger mit verschiedenen Labeln für XI plus 1 in einer Ebene, die zu einem Allquantor gehört. So. Fünftens. So, fünftens muss ich jetzt emulieren, dass also dieses sich Aufsammeln der Wahrheitswerte für die Variable längs des Pfades. So, und das mache ich genauso wie in der Übung mit der Formel für exponentiell große Modelle. Ich verlange, dass wenn also der Wert der iten Variablen in Ebene i mal festgelegt ist, dass der also bis zum Ende nicht geändert wird. Ja? Das funktioniert also im Grunde genauso wieder in der Aufgabe. Also für das jetzt Box kleiner gleich n minus 1, das verlange ich also, Moment, wie rum? Genau, ich muss den Wert immer nur einen vorwärts vererben bis zur vorletzten Ebene. Ja, also aus der letzten Ebene muss ich ihn nicht mehr weiter vererben. So, das heißt also, bis Ebene n minus 1 gilt, dass ich was? Wenn ich in Ebene QI bin, das Ganze für Q, wieso Q? Tippfehler. So, das Ganze für erstmal I gleich 1 bis N, ja, also es wird immer nur, naja, streng genommen reicht bis n minus 1. Ja, den letzten, also den Wert der letzten Variable muss ich nirgendwohin weiter vererben. Ja, also es geht nur bis n minus 1 und erst ab der ersten Ebene wird weiter vererbt. Von der nullten Ebene aus wird nichts weiter vererbt, weil noch keine Variable festgelegt ist. So, da gilt jetzt also, dass zum Beispiel der positive Wert, also falls die J-Variable mit wahr belegt ist, weiter vererbt wird auf die nächste Ebene, also Box XJ gilt. Und, so, die nächste ist so kurz, dass ich hier ein bisschen von der Zeile verbrauchen darf. Dafür gehe ich ein bisschen nach rechts. Und genauso negativ, ja, also wenn XJ negativ, nicht wahr ist, also wird falsch belegt, dann bleibt das auch so? So, das natürlich nicht für jede Variable x, sondern nur für die, die zu dem Zeitpunkt schon festgelegt sind. Das sind diejenigen, die Index kleiner gleich i haben. So, geht hier noch, gehen hier noch zwei Klammern wieder zu. So, das ist Axiom 5, was also garantiert, dass also ab dem Festlegen eines Wertes einer Variablen, das also für den Rest des Zweiges erhalten bleibt. Und sechstens muss ich noch sagen, dass es hier am Ende hinhaut. Ja, dass also wirklich eine Evaluation rauskommt, die mein Phi, ach so, 0 wollte ich das nennen, das hier ist Phi. Also Phi 0 ist der quantorenfreie Anteil, der unter den Quantoren kommt. Die ganze Formel heißt Phi. So, also ganz am Ende hier soll dieses Phi 0 erfüllt sein. Da habe ich jetzt nicht mehr viel zu tun, denn die Evaluation, die steht ja dank dieses Axiom 5 dann am Ende vollständig da. Ja, ich muss nichts irgendwo einsammeln oder so. Das heißt, ich kann hier einfach schreiben nach n Schritten. Wenn ich da also in Ebene Qn bin, dann gilt Phi 0 mit der Valuation der x1 bis xn, die bis dahin halt irgendwie aufgelaufen ist. So, uff, das ist die Formel. Ja, gut, da müssen wir uns jetzt verschiedene Dinge fragen, nicht? Also erstens, ist das irgendwie klammheimlich geschummelt oder so? Ich habe ja massenweise Abkürzungen hier drin, die also in Wirklichkeit zu was viel Längerem expandieren. Ist das hier also wirklich eine Formel, die ja, zumindest mal polynomiell lang ist und die ich idealerweise auch in Polynomialzeit rausschreiben kann? Ja? Ist aber kein Problem. Ja? Das ist, die Analyse ist im Grunde genauso wie wie in der Aufgabe auch. Ja, also sowas hier ist immer tendenziell quadratisch groß. Mal nochmal sowas hier, das ist linear groß, das macht, also da sind wir jetzt bei kubisch. Von den Dingern gibt es auch nochmal, außerdem nochmal linear viele, da sind wir jetzt bei, wie nennt sich das? Quadrisch oder was? Ja, also etwas, was also mit in der vierten Potenz wächst. Und ich glaube, schlimmer als vierte Potenz wird es nicht. Ne? Also gibt es noch eins, das schlimmer ist. Nee, das hier ist nicht schlimmer. Das ist auch ganz sicher nicht schlimmer. Das hier ist... Ah, das hier ist schlimmer. Oder? Nee, dafür hat das keine Konjunktion da. Also das hier ist... Genau, das hier ist auch nur vierte Potenz. Ja, also hier kriegen wir quadratisch. Ja, das hier ist... konstant groß, aber dafür gibt es nochmal quadratisch viele von den Dingern, ja, weil also über j und über i indiziert ist, beide linear viele, also haben wir hier quadratisch viele, quadratisch große Dinger, macht also höchstens n hoch 4. Ja. Das Ganze also können wir vielleicht sogar mal als flotte Behauptung daneben schreiben, das hat also Größe von o von n hoch 4. Und gut, es könnte sein, dass da irgendwas schwer zu berechnendes bei ist, aber ist offensichtlich nicht der Fall. Ja, das sind alles völlig straightforward zu expandierende Abkürzungen. In der Tat würde ich das in Logspace hinkriegen. Ja, also ich muss wirklich nur Zähler laufen lassen, die mir sagen, an welches i habe ich gerade zu fassen, welches j habe ich gerade zu fassen, bei was weiß ich, bei welchem Konjunkt von Summen kleiner gleich n minus 1 bin ich gerade und sowas. Und dann weiß ich ganz genau, also ich brauche praktisch nur Schleifenvariablen und kann dann einen logarithmischen Platz dieses Zeugs auf ein Ausgabeband schreiben. Habe also dann nur Logspace verbraucht. Wohlgemerkt, ne? Das sind so Turing-Maschinen-Modelle, wo das Ausgabeband nicht zum Platzverbrauch zählt natürlich. Na, sonst kann man nichts im logarithmischen Platz berechnen natürlich. Ja. Okay. Das ist also jetzt unsere Übersetzung in Polynomialzeit oder eben sogar in Logspace. Und jetzt müssen wir noch feststellen, dass das klappt. Ja. So, von links nach rechts, das ist mehr oder weniger trivial. Ja? Wenn wir so einen Quantorenbaum haben, so wie da links, dann lesen wir aus dem Quantorenbaum sofort ein Modell für diese Formel hier ab. Ja, wir nehmen einfach als Zustände die Knoten des Quantorenbaums, als Interpretation der Q nehmen wir die Ebenen des Baums. Als Valuation der XI nehmen wir also immer die moralisch von dem Ding an der Stelle festgelegten, also den moralisch vom Quantorenbaum an der Stelle festgelegten Wert von X. Ja, also hier zum Beispiel haben wir diese Valuation hier, nicht? Hier an der Stelle würden wir also sagen, gut, X ist gleich wahr, auch wenn hier oben im Quantorenbaum das nur explizit dasteht, würden wir also dann ablesen, dass hier x ebenfalls gleich falsch ist und hier x ebenfalls gleich wahr, also genau so, wie ich das hier auch schon hingeschrieben habe. Ja. Und noch was, nee, das war es schon, dann sind also offenbar all diese Formeln hier erfüllt. Ja. Ist das irgendjemandem zu ungenau? Nö, ne? Ist klar. So haben wir die Formel ja gebaut, dass das Ding hinhaut. Ja. Also ich habe immer nach links geguckt, was ich machen muss und rechts aufgeschrieben, was da wohl erfüllt ist. Nicht? Also das ist klar. Das ist so, da würde man also geradezu mal nach Konstruktion ranschreiben. Ja, so habe ich die Formel gebaut, dass das hinhaut. So. Okay. Wir wollen noch einen mehr zeigen. So, ich komme auch noch als Kommentar dazu. Ich kann sogar mich entscheiden, da ein Modell in S4 abzulesen. Ja, dann nehme ich halt hier als Relation nicht direkt die Kindschaftsrelation, sondern ich nehme die Abstammungsrelation. Ja, dann würde ich also hier zum Beispiel sagen, hier hätten wir einen Zustandsübergang und hier hätten wir einen, ja, also Abstammungsrelation im Baum nehme ich als Zustandsübergangsrelation. Das wäre dann ein S4-Modell, weil reflexiv und transitiv. Und gut, und da muss man dann doch mal kurz hingucken, ob das also alles dann noch seine Richtigkeit hat, auch wenn die Box also gewissermaßen eventuell mehrere Schritte im Baum oder auch keinen macht. Ja. Und dazu, also nicht, dazu sind eben gerade diese QIs da, damit das klappt. Ja, zum Beispiel, ja, hier oben das Box kleiner gleich n, ja, dann kann ich im Grunde ja also wenn ich so interpretiere, dann brauche ich dieses kleiner gleich n gar nicht mehr anzugucken. Ja, dann ist ja, also so eine S4-Box, ja, ob ich die einmal oder zweimal hintereinander hinschreibe, ist egal. Ja, also weil ich ja reflexiv und transitiv bin, ob ich also zwei Schritte nacheinander mache oder direkt nur einen, ist ja wurscht. Ja, deswegen ist doppelt Box dasselbe wie einfach Box. So, ich muss also mir angucken, alle Abkömmlinge der Wurzel, also sprich alle Punkte im Baum. So, und da muss dann an jedem Punkt im Baum gelten, wenn der zu QI gehört, dann zu nichts anderem. Aha, passt, ja. Hier mal was Komplizierteres. Wenn der zu QI gehört, mit I, mit Iter Quantor, Allquantor, dann muss ich in die nächste Ebene kommen, und sehe da einmal xi plus 1 und einmal nicht xi plus 1. Klar, nicht? Wenn ich dann zusätzlich sage, dass also dieser Abkömmling im Baum, dass der in dieser Ebene hier liegt zum Beispiel, ne, welcher, dieser hier zum Beispiel, so rum, nicht? Dann sehe ich das ja, dass also in der, ne, welcher Ebene sage ich das? In erster Ebene. Wenn ich in der ersten Ebene bin, ja, dann habe ich ja gerade diese beiden Dinge. Warte mal, ist irgendwas. Ja, genau, ich bin in der nullten Ebene und der Quantor ist der erste, also hier. Nicht? Also hier oben in der nullten Ebene habe ich diese beiden Dinger. Das, ne, also wenn, das gilt natürlich dann nicht für alle Nachfolger, also zum Beispiel ist das hier ja auch ein Nachfolger und von da komme ich nicht irgendwie noch weiter, also überhaupt nicht, geschweige denn zu Dingen mit irgendwelchen Sonderanforderungen. Aber das hier ist ja auch in Q2 und nicht in Q0. Ja? Das heißt also, durch diese Konditionierung hier über die Ebene, in der ich gerade bin, haut es also auch dann hin, wenn ich da einen transitiv-reflexiven Abschluss meiner Kindschaftsrelation nehme. So, also das ist also selbst dann okay, wenn es S4 ist. So, also beziehungsweise selbst ein S4-Modell von F von Phi kann ich da bauen. So, und umgekehrt. Umgekehrt setze ich nur voraus, dass das Bau und dass das Modell irgendein Modell ist, unrestringiert. Ja, ich mache also in beiden Richtungen das Bessere gewissermaßen. Ja, also ich konstruiere an der Stelle, wo ich ein Modell konstruieren muss, eins mit vielen Eigenschaften und da, wo ich ein Modell annehme, nehme ich eins mit wenig Eigenschaften an. So, also ich nehme jetzt nur für diese Richtung von rechts nach links nur an, dass das f von phi k erfüllbar ist, also nur durch irgendein Modell. So, nicht? Und dann so, dann konstruiere ich jetzt einen Quantorenbaum. Ach, den wollte ich normal T schreiben, T wie Tree, ja. Ein Quantorenbaum T für Phi natürlich. Aus natürlich, irgendwas muss ich haben, ja, also aus So, Moment, wie wollte ich das nennen? X0 wollte ich das nennen. Aus einem Modell M und einem Zustand X0 darin, das meine übersetzte Formel F von Phi erfüllt. So, nicht? Also so ein Ding habe ich jetzt und jetzt muss ich extrahieren einen Quantorenbaum. So, das mache ich induktiv. Jo, also. Induktiv, klarerweise. Über die Ebene. Ja, also ich konstruiere eine Ebene nach der anderen. Ich nehme immer, also ich konstruiere gleich erstmal Ebene 0 und dann konstruiere ich Ebene i plus 1 unter der Annahme, dass ich Ebene i schon konstruiert habe. Also. Also, wie konstruiere ich Ebene 0 von t? Ja, gut. Ich nehme ja halt x0 her. Und das war's, nicht? Also mir hat der Baum an der Stelle nicht. Ja? Also der hat da nur eine Wurzel. Erst wenn die erste Ebene kommt, konstruiere ich Nachfolger. So, und dann. Ne? Nach dem Induktionsschritt, gut, nicht von i nach i plus 1, sondern von i minus 1 nach i. Also, ich nehme an, ich hätte bis i minus 1 schon den Quantorenbaum. Also ich hätte Ebenen 0 bis i minus 1 einschließlich, hätte ich schon konstruiert mit allen verlangten Eigenschaften. So. Und dann nehme ich mir her einen Knoten in der i minus ersten Ebene. So, ich muss jetzt die ite Ebene ja so bauen, dass die Anforderungen an den Quantorenbaum da erfüllt sind. Das heißt, im Wesentlichen muss jetzt v den richtigen Verzweigungsgrad kriegen. Den hat es ja selbst noch nicht. Ja, also dass ich die Ebenen, die ich vorher konstruiert habe, die haben natürlich schon die verlangten Nachfolger. Die letzte konstruierte Ebene natürlich noch nicht. So, ja, wie mache ich das? Ich mache eine Fallunterscheidung. Nicht? Also natürlich mache ich eine Fallunterscheidung, denn ich habe ja zwei grundsätzliche Fälle, ob das an der Stelle ein Existenzquantor oder ein Allquantor dran ist. Und je nachdem, was es ist, muss ich den Quantorenbaum anders konstruieren. So. Da verwende ich jetzt Axiom 3. Nicht? Also so hatten wir es ja, also deswegen haben wir Axiom 3 ja auch geschrieben, um den Fall abzuhaken. Axiom 3 ist gerade für den Fall, dass ich also hier jetzt einen Allquantor habe. Nicht einen Allquantor, einen Existenzquantor. So, gut, ein bisschen implizit habe ich als Invariante, dass ich die Qs korrekt mitkonstruiert habe. Ja, also gut, ich zeige auch gleich noch, dass das in dem neuen Schritt hinhaut. Das heißt, ja, V erfüllt also QI minus 1. Nicht? Also ich baue den ganzen Baum so, dass also jeweils die Zustände in Ebene i gerade rausgegriffen sind aus Knoten im Modell, die das entsprechende Q erfüllen. So. Also nach 3 gilt V, weil es ja in QI minus 1 ist, erfüllt QI minus 1 impliziert Diamond QI. Ja, denn ja, weitere implizite Invarianten, ja, also ich konstruiere die ite Ebene immer aus Dingen, die ich von der Wurzel aus in i-Schritten erreichen kann. Ja, dann habe ich also hier, kann ich also an dieser Stelle das, die Box hoch i abschälen, also das, was unter Box hoch i steht, gilt. Also dieses hier. So, nicht? Also natürlich V erfüllt Diamond QI, nicht? Weil es ja QI minus 1 erfüllt. So, jetzt wähle ich mir als Nachfolger von V ein W mit, naja, also genau das W oder so ein W, wie es mir durch den Diamond hier garantiert wird zu existieren, nämlich mit V hat W als Nachfolger und W erfüllt QI. So. Und wir machen dann W zu einem Kind von T, von V in unserem gerade konstruierten Quantorenbaum T. So, damit halten wir auch unsere impliziten Invarianten der Konstruktion weiter mit durch. Ja, also erstens, ich erreiche W vom Ursprungspunkt aus, also von der Wurzel aus in jetzt i Schritten, weil ich ja V in i minus 1 Schritten erreicht habe und hier einen weiteren mache. Und zweitens, V erfüllt QI. Ja, das heißt also, die ite Ebene, die ich gerade konstruiere, besteht aus Punkten, die QI erfüllen und die vom Wurzelpunkt aus in i Schritten erreichbar sind. Ja. Fall 2 ist, dass ich als Quantor da einen Allquantor habe. Und ich meine, gut, das ist natürlich völlig analog. Ja, da kriege ich dann entsprechend 2 Nachfolger. Da einen der XI erfüllt und einen, der XI nicht erfüllt, greife mir die beiden raus. Ja. So, ich behaupte, das gibt einen Baum. Was könnte da schief gehen auf dem Weg zum Baum? Man könnte eventuell zurück in die niedrigere Ebene kommen. Wodurch ist das ausgeschlossen? Durch 1, ne? Ja, also wegen 1 habe ich keine Loopbacks. Ja? Also ich, wenn ich jetzt in die ite-Ebene komme, dann... Was? 2. Ah, 2, nicht wegen 2. Nee, wegen 1, wegen 2. Wegen 2, ja, also die Ebenen sind disjunkt, das heißt, wenn ich brav in die nächste Ebene komme, weiß ich, ich bin nicht klammheimlich gleichzeitig noch in einer anderen Ebene und habe damit eine Schleife im Baum oder sowas, ja. Und was könnte noch schief gehen, also außer, dass der Baum verbotene Schleifen haben könnte? Ja, okay, er muss zusammenhängend sein. Auch das ist, gut, das ist jetzt nach Konstruktion garantiert, ja, weil ich einfach nur Dinge dranhänge an den Baum, also ich füge keine disjunkten Teile dazu oder sowas. Ja. Das ist ein Baum noch verboten, außer Schleifen. Ein Baum ist zusammenhängend und kreisfrei, wenn ich ihn als, das ist die Definition für ungerichtete Graphen. Ja, also hier haben wir eigentlich eher einen gerichteten Graphen. Das ist da die Definition. Genau, das heißt insbesondere darf es nicht nur keine Schleifen geben, das wäre nur ein azyklischer gerichteter Graph, sondern... Genau, ja, also es dürfen nicht plötzlich Geschwister zusammengeführt werden oder Schlimmeres. Ja. Ja, woran sehe ich das? Genau, nicht? Also aus, also einmal hier, da wo ich Verzweigung einführe, ja, sind es wirklich verschiedene Knoten. Zunächst mal mindestens mal die beiden, die ich an Knoten mit für einen Allquantor ranhänge, die sind sicher verschieden, denn die haben ja verschiedene Belegungen von dem xi plus 1. Ja, das ist nicht der gleiche Knoten. Und gut, jetzt nochmal einen zurückgehend, ja, also vorher war es baumförmig, jeder Zweig ist also gekennzeichnet hier durch die bis dahin aufgelaufenen Valuationen der Variablen, ja, und die werden jetzt an die Kinder weitervererbt, ja, also auch irgendwelche entfernten Cousins oder so, ja, in dem Baum sind nicht gleich, weil sie eben verschiedene Werte jetzt der früheren Variablen haben. Das heißt also, da steckt noch ein bisschen Rechnen hinter, wenn man es wirklich jetzt das in voller Schönheit beweisen wollte, aber letztlich liegt es an 4 und 5, ne? Also das garantiert mir, dass ich da nicht klammheimlich irgendwo wieder zusammenlaufe. So. Ist übrigens ein bisschen formalistisch. Man könnte die Definition von Quantorenbaum ja durchaus auch liberalisieren. Ja, also das, diese Charakterisierung, dass dann die Wahrheit, die Charakterisierung der Wahrheit einer QBF-Formel durch Quantorenbäume hängt in Wirklichkeit ja nicht an der Baumförmigkeit von Indikern. So. Man müsste dann nur hier unten ein bisschen komplizierter sagen, was hier die Korrektheitsbedingung ist. Muss man eben über jeden Pfad, der nach oben geht, eine Valuation aufsammeln und jede dieser Valuationen müsste dann Fino dafür. So. Haben wir. Das können wir, ja, da können wir jetzt auch nicht mehr wischen. So. Genauer gesagt, also jetzt auch noch in Präzisierung unserer Behauptung, dass es also einen Baum gibt, ja. Also die Behauptung ist, wenn ich also zwei Ebenen im Baum mir angucke, J und I, Und wenn V aus Ebene QJ ist, also Ebene J ist, sprich QJ erfüllt und W QI erfüllt, also in Ebene I liegt, dann gilt VI jetzt als Zustand in unserem Modell erfüllt XJ genau dann, wenn L von V, ne? Jetzt habe ich hier die Bezeichner verwechselt. Moment, das ist nur V und das hier ist W. Ist das jetzt richtig rum? Nee, andersrum. So, jetzt stimmt's hoffentlich. Also, ich habe einen früheren Knoten und einen späteren Knoten und ich habe dass W ein Abstammer, ein Abkömmling ist von V im Baum. Ja, wenn das also jetzt hier ein Descendant ist von V im Baum, dann erfüllt jetzt also der Descendant XJ genau dann, wenn der Ancestor, also V, in seinem Label eben wahr hat. Ja, und gut, das ist klar, haben wir uns eben auch schon informell überlegt. So, Induktion, naja, über die Pfadlänge praktisch von einem zum anderen. Die Pfadlänge ist gerade I minus J, nicht? Also wie viele Ebenen weiter bin ich schon? Und ich verwende eben entscheidend dabei fünftens, dass also die Valuationen immer an die Nachfolger weitervererbt werden. So. Ja, und damit ist also an den Blättern von T Phi 0 erfüllt, wenn ich mir jeweils längs des Pfades zum Blatt die Evaluation aufsammle. Per sechstens, nicht? So, nur Vollständigkeit halber. So, nicht? Okay, das ist jetzt so ein bisschen sketchy natürlich, der Beweis, dass also ich aus einem Modell dieser Formel mir tatsächlich einen Quantorenbaum rausgreifen kann. Und damit ist unsere Reduktion fertig. Ja? Also wir haben diese Reduktionsfunktion, die ist hinreichend effizient implementierbar. Und die ist so gebaut, dass also die ursprüngliche Formel in TQBF ist, also zu wahr auswertet, genau dann, wenn die ausgerechnete Modalformel erfüllbar ist und damit gilt das Erfüllbarkeitsproblem in irgendeiner Modallogik L mit K liegt zwischen L liegt zwischen K und S4, ja, also jegliche Modallogik, deren gültige Formeln die von K enthalten und enthalten sind in denen von S4 ist P-Space hat. So, nicht? Das, wie gesagt, das folgt daraus, dass ich also in beiden Richtungen eben aufgepasst habe, möglichst schwache Annahmen zu machen, beziehungsweise starke Dinge zu zeigen. Nicht? F war so gebaut, das ist jetzt weggewischt, also F von Phi war so gebaut, dass wenn es einen Quantorenbaum gibt, dann F von Phi sogar S4 erfüllbar ist. Und umgekehrt reicht es mir, dass S4K erfüllbar ist, um den Quantorenbaum aus dem Modell von F von Phi zu konstruieren. Also sprich, diese Reduktionsfunktion, die wir angegeben haben, funktioniert so für jede Logik zwischen K und S4. So, ja, das ist ja schön, dann haben wir ja auch einen P-Space-Algorithmus für S4, nicht wahr? Na gut, mal das Publikum aufzudecken. Ja, genau. Was haben wir gezeigt, dass InfiSpace liegt? Also, was liegt InfiSpace? Ja, K liegt InfiSpace, ja, genau. Nicht? Also wohlgemerkt, ja, dieser Satz hier, ja, also Trick Question, ja, dieser Satz ist nur eine untere Schranke, nur die untere Schranke funktioniert so schön generisch, ja. Das ist so ein bisschen paradox. Also, einerseits ist die untere Schranke ja nun deutlich schwerer zu beweisen gewesen als diese, ja, nachdem man das Zublo-System mal hatte, ja, doch relativ zwanglose obere Schranke für K. Andererseits kriegt man eben die untere Schranke in dieser Allgemeinheit hin und die obere natürlich nicht. Ja, also für L kann ich beliebig bösartige Sachen nehmen. Ja, da kann ich zum Beispiel nehmen alle Formeln von K, die nochmal ein Boxpräfix haben, das entweder nichts ist oder, keine Ahnung, so viele Boxen wie angegeben durch den Gödel-Code einer terminierenden Turing-Maschine oder sowas, ja. Also ich kann unentscheidbare Logiken zwischen K und S4 quetschen, die sind dann vielleicht ein bisschen künstlich, aber an sich kann ich das. Ja, nicht? Das heißt also, ich kriege keine generische obere Schranke. Schon um eine obere Schranke für S4 zu kriegen, also auch S4 ist noch in P-Space von der Erfüllbarkeit her, muss ich mich aber wesentlich mehr anstrengen, weil, naja, wenn ich mir die Tableaus angucke, ja, also ich stelle mir vor, ich bin in der gleichen Situation wie bei unserer modalen Regel für K. Ja, also ich habe irgendeinen Kontext. Ich habe positive geboxte Formeln phi 1 bis phi n und ich habe eine negative geboxte Formel phi 0. So, und da will ich jetzt einen praktischen Nachfolger generieren. Ja, also ich meine, Tableau heißt ja, ich versuche irgendwie syntaktisch ein Modell zu bauen, mehr oder weniger. Ja, ich muss jetzt also hier für so einen Knoten müsste ich jetzt einen Nachfolger generieren. Das ist die Konklusion meiner Tableau-Regel. So, ne, also ich muss hier mal nicht phi 0 erfüllen. So, und die Frage ist, was kommt jetzt in S4 da zu stehen? Also in K habe ich einfach gesagt, gut, der Knoten sagt mir, alle Nachfolger erfüllen phi 1 bis phi n, also schreibe ich mal phi 1 bis phi n an meinen Nachfolger. Was passiert in S4? Wo die, Nachfolgerelation reflexiv und transitiv ist. Nee, das ist jetzt also eine Äquivalenz nicht, aber sagen Sie trotzdem, was Sie sagen wollen. Ja, genau, ja, also ich muss die Boxen vererben, ja? Also ich muss hier Das folgt aus der Transitivität alleine, genau. So, und dann gibt es noch zusätzliche Nicklichkeiten, ja, also bleiben wir hier mal vielleicht bei K4 zunächst mal, ja, also K4 ist nur Transitivität, da würde so ein Phänomen hier entstehen, ja, denn ja, alle Nachfolger, die ich von dem Ding hier jemals konstruieren werde, sind ja auch Nachfolger von dem hier vorne, wegen Transitivität. Ja, das heißt, ich muss diese Boxformeln, die muss ich auch an die weitere Nachfolge hier vererben. Gut, wenn es jetzt nur, gut, dann gehen wir doch mal zurück zu S4. So, und dann muss ich außerdem noch sehen, dass die geboxten Formeln Auswirkungen auf den Zustand selber haben, weil der nämlich sein eigener Nachfolger ist. Ja, also ich muss praktisch noch eine Tableau-Regel zusätzlich drin haben, die dafür sorgt, dass ich also lokal alle geboxten Formeln, die ich habe, erfülle. Ja? Und was ich da insbesondere, also was ist das Problem an der Regel? Gar nicht so leicht zu sehen, ne? Ja, man sieht es nicht sofort. Der hier, der könnte ja, also ich könnte mal ein konkretes Beispiel hier einsetzen, ja. Es könnte nicht Phi 0 sein, kann ja vorkommen. Ne? Nicht verboten. So. Dann wird das also hier plötzlich, hier das Phi n, ja, wird jetzt also hier nicht Box Phi 0. Ja. Und wie ich eben sagte, muss ich das Ding dann auch lokal hier auspacken, ja, weil Box heißt ja auch insbesondere, das gilt hier. Also wird hier jetzt plötzlich nochmal nicht Box Phi 0 erzeugt moralisch. Ja. Mit anderen Worten, Terminierung ist zunächst mal zum Teufel. Ja? Also, nicht? Also ich habe praktisch jetzt hier ein Label stehen, auf den ich dieselbe Regelinstanz wieder anwenden kann. Ja? Also hat überhaupt nichts geändert. Das heißt, was ich dann machen muss, ist das, was das nennt sich Blocking. Ja? Also ich muss abfangen, wenn sich so Tableauknoten wiederholen. Und also rein terminierungsmäßig muss ich dann sagen, okay, wenn ich einen wiederholten Tableauknoten sehe, dann blocke ich, dann erzeuge ich halt nicht nochmal neu im Kreis, sondern sage, okay, ich mache das praktisch eine Kante zurück zu dem, den ich schon habe und höre auf. Und ich muss natürlich auf der theoretischen Seite auch zeigen, dass das dann Sound ist, was ich da mache. Ja, dass also ich jetzt nicht plötzlich zu früh abbreche, irgendwie zu optimistisch abbreche, oder nur weil ich schon mal gesehen habe, was weiß ich, vielleicht muss ich ja solche Dinge auf Schleifen wiederholen, wo irgendwie, ne, wo es sich nicht in den Schwanz beißt, wo ich irgendwie zweimal rumlaufe oder so. Ja, das könnte ja sein. Es ist glücklicherweise nicht so, aber also, nicht? Also man hat hier also durchaus ähnlich auch für K4 zum Beispiel, wie gesagt, was ihr weggewäscht habt, wo nur Transitivität drin ist. Auch schon für T alleine, wo ich nur Reflexivität habe. Das ist eine Logik, die nennt sich T. Ich kriege also massive Schwierigkeiten in diesen Tableau-Algorithmen, die also sich in erhöhter Schwierigkeit des Vollständigkeitsbeweises insbesondere niederschlagen. Und in erhöhter Komplexität der Implementierung, dann dieses Blocking, das muss man erstmal machen. Ja, also ich meine, wo ich vorher einfach immer glücklich war, mir nur einen Tableauknoten anzugucken und dann Sachen als Nachfolger zu generieren, muss ich plötzlich jetzt immer den ganzen Zweig nochmal rauflaufen und gucken, ob ich das schon mal gesehen habe, was hier gerade kommt. Ja? Jo, okay, das ist also so das grobe Bild bei Erfüllbarkeit in Modallogik. Ja. Wir haben ja jetzt noch eine halbe Stunde EL, also das bringt es ja eigentlich nicht. Also ich schaffe es nicht, den Schlussfolgerungsalgorithmus für EL. Wie schafft man das? Ah, doch, das kann ich schaffen. So, das ist gar nicht so schlimm. Also EL, wie ist das mit EL? EL ist eine unheimlich populäre Logik und die ist schön einfach. Ich schreibe mal die Grammatik hin. War Konjunktion und Diamond. Punkt. Naja, also in richtigen EL gibt es, das ist eine Beschreibungslogik, da gibt es halt mehrere Diamonds, okay, die sind durchindiziert pro Rolle einen Diamond. Nicht? Also sowas wie Grandfather ist gleich Male und Doppel-Diamond-Person. Ja? Also unsere Definition von Grandfather, die kann man hinschreiben in EL. Und überhaupt stellt man fest, wenn also nicht Fachleute, also sprich Leute, die nicht gerade Logiker sind, ja, Ontologien schreiben, dann ist das, was rauskommt, fast immer EL. Eine verheiratete Person ist eine, die einen Ehegatten hat. Ja, das ist EL. Nicht? Und dergleichen Zeugs mehr. Und eben auch sowas wie eine Herzkrankheit ist etwas, das ist eine Krankheit und sie hat einen Ort, der ist irgendwie in der Nachbarschaft des Herzens. Ja? Und solche Axiome stehen in den Medizinontologien wirklich zuhauf und insbesondere ich schreibe jetzt mal Snomad XX, ja, also Snomad ändert ab und zu mal den Namen. Ich hatte mir irgendwann mal gemerkt, dass es Snomad CT heißt, aber es heißt mittlerweile noch, glaube ich, ein bisschen anders wieder. Also der weltgrößte und wichtigste Medizinontologie, die ist in EL formuliert. Gut, in einer leichten Erweiterung von EL vielleicht. Die Semantik ist wie gehabt, ja, also es ist einfach ein Fragment von ALC. Insbesondere ist natürlich jedes solche Vieh erfüllbar. Ja, also sieht man den Dinger sofort an, ja, da gibt es keine Negation, ja, also ich muss nur gemäß der Diamonds, die ich da antreffe, irgendwelche Nachfolger malen und dann habe ich jedes Mal sofort das Modell vor mir. So. Das heißt, man muss sich, wenn man was Interessantes haben will, ein anderes Schlussfolgerungsproblem als nur ausgerechnet Erfüllbarkeit ausdenken. Und die Frage ist also hier nach Subsumption. Ja, die schreibe ich vielleicht auch mal tatsächlich als Subsumption, nicht also Description Logic Style, auch wenn ich hier sonst modale Notation verwende. Nicht also wird Phi von Psi subsumiert, ist die Frage. Ja, also ist Phi enthalten in Psi. So, und dafür gibt es einen besonders interessanten Algorithmus. Deswegen interessant, weil der völlig anders arbeitet als alles, was wir bisher gesehen haben. Der macht keine Resolution, der macht keine Tableaus, der macht kein Nix. Also es funktionieren hier viel naivere Techniken gewissermaßen. Nämlich nehmen wir uns mal so ein Ding her. Ja? Achso, ich habe hier noch eine Alternative vergessen. Natürlich gibt es hier auch noch propositionale Atome. Ja? Ich hatte ja in dem Beispiel auch schon eins verwendet. So, wie sieht also so eine Formel aus? Nun, okay, ich habe irgendwie eine Klammerung der Konjunktionen, ja, und ich habe eventuell true. Das kann, gut, wenn die Formel nicht gerade nur true ist, kann ich natürlich true und irgendwas immer wegnormalisieren. Also nach ein kleines bisschen umsortieren hat Phi diese Form hier. Es hat irgendwelche nur positiven Atome, P1 bis Pn, und es hat irgendwelche Diamonds, Phi1 bis Phi k. So, wie baue ich mir daraus ein Modell? Naja, ich fange hier mal an, ja. Mal mir einen Punkt, der das erfüllen soll. Nicht? Da schreibe ich an P1 bis PK. Klar, was sonst. Und ich stelle mir vor, für die Phi-Is hätte ich also Modelle schon konstruiert. Für Phi1 bis PK. Naja, und die hänge ich hier dann ran. Ne? Dann habe ich jeweils Diamond Phi 1 bis Diamond Phi K. So, nicht? Also mit anderen Worten, ja, also wenn ich mir das Ding hier mal als Syntaxbaum vorstelle vielleicht und diesen Baum so ein bisschen umarrangiere, indem ich den Jungs hier so ein bisschen niedrigeren Status gebe und sie immer nur an die Knoten male, ja, und aber hier die Diamonds wirklich, also Konjunktion von Diamonds als so mehrstellige Operation ansehe, also mehr oder weniger ist die Formel ihr eigenes Modell. Ja? Also das hier ist nur eine etwas umarrangierte Form des Syntaxbaums dieser Formel hier. So, also ich habe, und dieses Modell, das ist offenbar so genau das Modell, was man für die Formel hinschreiben will. Ne? Man wird sicher andere finden, ja, also zum Beispiel könnte ich hier auf die Idee kommen, die hier alle in einem Nachfolger zu erfüllen. Nicht? Also ich könnte ja einen Nachfolger hinschreiben, der Phi 1 bis Phi K erfüllt. Ist mir sogar garantiert, dass das immer funktioniert, weil das ja immer noch EL ist und ich kann in EL nichts Unerfüllbares hinschreiben. Ja, also es würde gehen, aber offensichtlich ist das ein zu spezielles Modell. Ja, das hier ist irgendwie das allgemeinste Modell in so einem erstmal intuitiven Sinne von dieser Formel, das ich hinschreiben kann. So, und das kriegt einen Namen, das Kind hier. Das ist der Materialisator von Phi, dieses Modell. Und das schreibe ich M Phi, X Phi. So. Und dann dann erinnern wir uns mal an Simulation. So, Simulation war die eine Richtung von Bisimulation gewissermaßen. So, Bisimulation hatte so ein angenehmes Verhältnis zu Modallogik, und zwar voller Modallogik mit Negation und allem. Ja? Nämlich, Modallogik ist Bisimulationsinvariant. So, offensichtlich ist Simulation irgendwie dafür gebaut, dass sie modale Formeln, das heißt nicht, na, sie ist nicht ursprünglich dafür gebaut, aber man kriegt so den Eindruck, dass sie vielleicht modale Formeln in eine Richtung transportieren würde. Aber wenn man ein bisschen nachbohrt, stellt man fest, dass das nicht stimmt. Insbesondere, da man ja Negation hat, ja, würde also alles, was modale Formeln in eine Richtung bewahrt, dann auch die Negation in eine Richtung bewahren. Insofern würde es die Modalformeln völlig unverändert lassen. Ja. Aber sag mal salopp, wenn Phi in EL ist, also wenn Phi eine EL-Formel ist und S eine Simulation und X in Relation S zu Y steht, also sprich in anderen Worten, wenn Y also X simuliert und wenn X Phi erfüllt, dann folgt Y erfüllt Phi. Ja, mit anderen Worten, EL ist simulationsstabil. Ja? Also EL-Formeln werden vorwärts längs Simulationen vererbt. Ja, der Beweis ist leicht. Ja? Der Beweis ist Induktion über Phi, genauso wie auch der Beweis der Bisimulationsinvarianz von voller Modallogik einfach Induktion über Phi war. Und die Fälle für wahr und propositionale Atome und Konjunktionen sind völlig klar. Ja, also da passiert überhaupt nichts. Machen wir einmal den Fall für Diamond, aber im Grunde hatten wir den im anderen Beweis auch schon genauso. Ja? Also die Diagramme, die ich jetzt male, sind dieselben wie die wir damals auch gemalt haben. Nicht? Dann haben wir jetzt also hier ein x', ja, wenn also x Diamond Phi erfüllt, dann gibt es ein x' mit x' ist ein Nachfolger von x und x' erfüllt Phi. Also so. Naja, nun haben wir ja eine Simulation, ja, das x ist in Relation s zu y, also existiert ein y', das hier in Relation s zu x ist und ein Nachfolger von y. Nach Induktionsvoraussetzung, das y' simuliert das x' erfüllt phi, haben wir also y' erfüllt phi, also y erfüllt damit phi. Das war's. Nicht? Also EL-Formeln sind stabil unter Simulation. Okay. So, und jetzt habe ich noch ein Lemma. Ich behaupte, dass ich Erfülltheit von dem Phi hier, aus dem ich hier seinen Materialisator gebaut habe, dass ich diese Erfülltheit von Phi in irgendeinem Zustand Y, in irgendeinem Modell charakterisieren kann per Simulation. Nämlich genau dann, wenn dieser Zustand x phi in dem Materialisator, ja, also hier dieser Wurzelzustand hier, das ist x phi, ja. Genau dann, wenn also die Wurzel des Materialisators simuliert wird von y, haben wir das als Notation eingeführt? Wahrscheinlich nicht, ne? Also das hier ist Notation für Similarität, das heißt, das hier heißt, es gibt eine Simulation, die x phi zu y in Beziehung setzt. Also y simuliert x phi. Ja, und zwar ist da jetzt eine Richtung klar. Nee. Und zwar die von rechts nach links. Nämlich erstens unser Lemma oben, dass also EL simulationsstabil ist und zweitens die Beobachtung, dass nach Konstruktion, so haben wir es gerade gebaut, x phi eben phi erfüllt. Nicht? Wenn x phi phi erfüllt und y x phi simuliert, dann erfüllt eben per Simulationsstabilität y phi auch. Das heißt, der eigentliche Inhalt ist diese umgekehrte Aussage, ja. So, ich muss also jetzt eine Simulation herstellen zwischen diesem n und dem m phi. Und ich behaupte, ja, was sind die Zustände von dem m phi? Ja, gut, ich habe hier x phi das Ding genannt. Hier habe ich ein Modell für Phi 1 rangehängt, das soll natürlich das M Phi 1 sein, ja, und hier haben wir das X Phi 1, ja. Genauso haben wir hier X Phi N und so weiter, hier haben wir das M Phi N, ja, also immer jeweils die Materialisatoren für diese Formeln unterhalb der Diamonds da dran gehängt. Mit anderen Worten, das ganze Modell besteht nur aus solchen indizierten Xen, ja, also X mit irgendeiner Formel dran. So, das heißt also, ich nehme jetzt folgende Paare vor, ja, also das ein Element oder ein Zustand im Materialisator ist immer so ein x chi für irgendeine EL-Formel chi und das Z ist ein Zustand aus meinem N. Und ich nehme genau solche Fahre, wo gilt Z erfüllt Chi. So, und ich behaupte, das ist eine Simulation. Und das ist klar, nicht? Wenn ich hier habe, sowas hier, nicht? Wenn also x chi einen Nachfolger x rho hat, wenn das der Fall ist, dann folgt ja, dass Diamond rho ein Konjunkt in phi ist, denn so konstruiere ich den Materialisator. So, hier habe ich mein S in Relation zu, na, Z ist nicht gut, Y ist nicht gut, haben wir da oben schon verbraucht, also Z. Hier folgt also, Z erfüllt Diamond rho, nicht? Denn Z erfüllt ja chi, Diamond rho ist ein Konjunkt von chi, chi also erfüllt Z Diamond rho. Also existiert hier ein Z', das Nachfolger von Z ist und Z' erfüllt Rho. Na, das heißt aber, dass hier S vorliegt, denn das hier ist ja X Rho. So haben wir S definiert. So, ne, also dieses Ding ist eine Simulation. So, das heißt also, der Materialisator, der charakterisiert mir Erfülltheit von Phi. Irgendein Zustand erfüllt Phi genau dann, wenn er den Materialisator simuliert. So, das ist schon ein Polynomialzeitalgorithmus, noch nicht ganz, aber gut, wir machen das in voll. Moment, auch noch 9 Minuten. Ich gehe jetzt hier hin. So, also folgendes Lemma, das uns gerade unser Schlussfolgerungsproblem löst. Also ich, so eine Konzeptinklusion, ja, die ist gültig in EL. Genau dann, wenn was ganz Einfaches gilt, nämlich wenn der Materialisator mphi, xphi von phi, wenn der psi erfüllt. So verdirbt man verraten, wenn der psi erfüllt. Denn, das folgt jetzt aus dem, was wir haben, straightforward. Von links nach rechts. Naja. M phi, x phi erfüllt ja nach Konstruktion phi und wenn phi in psi enthalten ist, erfüllt es natürlich psi. Und von rechts nach links, wie geht das? Gut, das verlässt sich jetzt darauf, dass das Psi auch einen Materialisator hat. Das heißt, wenn x Phi Psi erfüllt, dann heißt das, x Phi simuliert den Materialisator von Psi nach dem Lemma oben. nicht S, so wollten wir das schreiben. Ne? Also X Phi simuliert den Materialisator X Phi von Psi. Wenn jetzt also in irgendeinem Modell n ein Zustand y phi erfüllt, dann müssen wir zeigen, dass der Psi erfüllt. Ja, wir müssen ja zeigen, dass phi praktisch Psi impliziert. So, dann folgt jetzt, y simuliert x phi. Damit folgt, weil ich diese Simulationen zusammensetzen kann, y simuliert auch Psi, nicht? Weil x Phi wiederum x Psi simuliert. Und damit folgt, y erfüllt Psi. Das ist schon das ganze Lemma. Und ja, da haben wir ihn jetzt, unseren Algorithmus. Ja? Also, wie stellen wir fest, dass eine EL-Formel die andere impliziert. Nun, wir bauen den Materialisator für die erste Formel, für das Phi, und Model-checken dann einfach, ob Psi, die zweite Formel, darin erfüllt ist. Ja, gucken wir uns kurz ein Beispiel an. Ein Beispiel müsste hier drin sein. Hoffe ich mal. Nee, ist kein Beispiel drin. Zum Beispiel. Ja gut, das ist jetzt so ein bisschen dünnsinnig, ja, also das ist eine sehr, sehr einfache Implikation, nicht alle sind so leicht, ja. Wie würde ich das prüfen? Ja, also schnell ist mir jetzt keine schlauere eingefallen. Das zu prüfen, reicht mir diese Ecke hier, ja, ich male den Materialisator für das Ding da links, ja, das fängt an mit einem Wurzelknoten, an dem nichts gilt, der hat einen Nachfolger, an dem gilt A, und der hat einen weiteren Nachfolger, an dem gilt B. So, das ist der Materialisator von der Formel da. Der linken. So, und die rechte Formel, die gilt hier natürlich. In zwei Schritten erreiche ich B. So, das zeigt mir diese Inklusion hier. Ja, das ist ein Polynomialtime-Algorithmus. Warum ist das ein Polynomialtime-Algorithmus? Also Polynomialzeit-Algorithmus. Warum? Ach so, ja, Gott, die Umsortierung, die kann man annehmen. Ja, das kriegt man in Polynomialzeit hin. Also ich muss halt ein paar Sachen umsortieren. Ne? Also ich muss die Atome nach vorne sortieren und die dann nach hinten. Ich kriege die Konstruktion wahrscheinlich auch hin, ohne das zu machen. Ja, das ist jetzt nur, damit man es hier besser lesen kann. Also das eine ist geschenkt, ja, der Materialisator ist polynomiell groß, ja, denn er ist im Wesentlichen die Formel selbst, nicht? Modulo ein bisschen Umarrangement. Die Frage ist, kriege ich dieses Model-Checken hin? Ja, also kriege ich hin, in Polynomialzeit zu prüfen, dass Psi erfüllt ist in m phi, x phi.
Muss ich halt k mal eine kleinere Formel machen, aber diese kleinere Formel ist ja dann auch nur noch ein k mal so groß und da mache ich halt das gleiche wieder. Mehr mache ich ja eigentlich nicht.
Ja, genau. Nicht? Es ist nicht 100% leicht zu sehen, wenn man es einfach rekursiv aufschreibt. Ja, also ich meine, es gibt eine rekursive Definition von Erfülltheit und die kann ich ausprogrammieren. Die sieht zunächst mal so ein bisschen übel aus, ja, weil der, nicht? Also die hat ja verzweigende Aufrufe. Ja? Die Frage ist also, warum klappt das trotzdem? Naja, die Antwort lautet nachher, gut, ich kann es in Linearzeit machen und wenn ich... genau, was eben gesagt wurde, wenn ich da zwei Aufrufe habe, dann ist das auf disjunkte Teile der großen Formel. Das heißt, das summiert sich höchstens zu dem, was die große Formel vorher war. Noch etwas klarer wird es, wenn man sagt, ich evaluiere Formeln einfach bottom-up. Ja? Also ich rechne erst für die Atome aus, was ist ihre Extension. Nicht? Das kann ich evidenterweise in Polynomialzeit, wenn ich eine Konjunktion habe, bilde ich den Durchschnitt von zwei Extensionen. Und ich mache das natürlich nur für die Formeln, die als Teilformeln in dem Psi tatsächlich vorkommen. Und dann in dieser Bottom-up-Rechnung, da ist klar, dass ich also wie viel quadratisch lange brauche. Ne? Also jeder Schritt ist praktisch, das heißt quadratisch. Also ich habe so viele Formeln auszurechnen, wie halt meine Formel groß ist. Und wenn ich die kleineren Formeln schon ausgerechnet habe, dann dauert jeweils das Ausrechnen der zusammengesetzten Formel lineare Zeit in der Größe des Modells. Also die Größe des Modells ist wiederum Phi, das heißt, das Ganze geht in Zeitgröße von Phi mal Größe von Psi. Also, schreibe das einmal auf. Das ist so das, was wir nachher da bekommen. Jo, das war die Schlusspointe, nicht? Also so funktioniert Reasoning in EL. Nicht ganz, also die wirklich spitzen EL-Reasoner, sowas wie CB oder sowas heutzutage, die machen noch ein bisschen was anderes. Die machen Consequence-Based Reasoning, die machen also eher so ein bisschen das, was man hier mit bloßem Auge sieht, nämlich zum Beispiel, dass ich hier diesen Konjunkt abschwächen kann und so Zeugs, ja, das machen die systematisch. Und sind damit noch ein bisschen schneller. Man fragt sich, wenn man schon irgendwie Polynomialzeit kann, wo doch andere Logiken NP sind, warum will man noch ein bisschen schneller sein? Aber wohlgemerkt, das Ganze will man anwenden auf SNOMED CT, das hat irgendwie Richtung 900.000 Axiome. Ja? Das heißt also, den Exponenten ein bisschen runterkriegen, das hilft schon. Ja, damit sind wir rum. Ja, wie war es mit Prüfungen? Wir haben, Aufnahme ist jetzt fertig.